Be 5473 on 36 left, clear takeoff.
The bounding to Singapore 324, flight level 430.
471, descent flight level 260-2000, 500 feet per minute or more.
32 Lima Charlie, how do you read?
We are reaching fast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio 5, dem gemeinsamen Podcast der GDF und VC. Mein Name ist Michael Kruppe, ich bin Fluglotse im Center Langen und zugleich für die GDF tätig im Redaktionsteam von Radio 5. Bekanntlich unterlaufen Menschen von Zeit zu Zeit Fehler, auch wenn sie sich noch so sehr bemühen, diese zu vermeiden. Damit daraus aber keine schlimmen Folgen entstehen, werden in der Luftfahrt schon seit jeher Systeme und Verfahren etabliert, die den Akteuren am Boden und in der Luft dabei helfen sollen, Fehler rechtzeitig zu erkennen und sie zu korrigieren. Um genau diese Sicherheitsnetze soll es in der heutigen Folge gehen. Wir haben es thematisch ein wenig sortiert und befassen uns zunächst mit dem Safety-Netz in der Luft, in einer weiteren Folge dann auch am Boden. Wie immer habe ich dazu zwei Experten an meiner Seite, die sich zunächst selbst vorstellen.
Vielen Dank, Michael, für die Einladung. Mein Name ist Niklas Ahrens. Ich bin tätig als Senior First Officer auf Airbus A330, A340 von Frankfurt aus. Bin auch Repräsentant der Vereinigung Cockpit, dort unter anderem Arbeitsgruppenleiter der Arbeitsgruppe Konstruktion und Flugbetrieb und den entsprechenden internationalen Gremien für die VC tätig.
Ja, schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Björn Wermach ist mein Name. Ich bin Fluglotse im Center Bremen, bearbeite dort den Bereich Hamburg Approach und habe da einige Sonderfunktionen, wie zum Beispiel Notfalltrainer oder bin in der Fachgruppe für die Hamburg-Verfahren und einiges andere. In der GDF bin ich tätig, in der Arbeitsgruppe Flugverkehrsdienste beim Thorsten Raue. Und privat habe ich als Segelflieger angefangen, habe mich dann so ein bisschen hochgearbeitet und habe dann irgendwann auch nebenberuflich, bin ich 3 Jahre tätig gewesen bei der OET und habe da den Metroliner von Bremen betrieben und geflogen.
Wobei Björn uns aus der Ferne zugeschaltet ist, die Tonqualität also leichten Schwankungen unterliegen kann. Vielleicht hört man das schon. Falls dies auftreten sollte, bitte ich das schon jetzt zu entschuldigen. Ja, ich glaube, eines der ältesten Sicherheitsnetze, wenn nicht sogar das älteste, ist ja das Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, man wird in seiner Tätigkeit in gewisser Weise überwacht und kann dadurch auf Fehler zeitnah hingewiesen werden. Glücklicherweise hat dieses Sicherheitsnetz trotz aller Spar- und Optimierungsmaßnahmen, denen wir ja auch ausgesetzt sind, bis zum heutigen Tag überlebt. Mich würde mal interessieren, welchen Stellenwert würdet ihr denn dem Vier-Augen-Prinzip bei eurer täglichen Arbeit einräumen?
Das ist eine sehr spannende Frage. Historisch betrachtet müsste man ja sagen, dass das Vier-Augen-Prinzip schon die Schrumpfung des ehemaligen Sechs- oder sogar Acht-Augen-Prinzips ist. Das Cockpit betrifft, genau, wenn man noch von einem Flugingenieur und ganz früher einem Navigator oder sogar einem Funker ausgeht. Heutige Cockpit-Verfahren sind alle darauf ausgelegt, dass es ein Pilot Flying und ein Pilot Monitoring gibt. Der Pilot Monitoring, wie der Name schon sagt, ist darauf oder ist so konzipiert, dass er die Aufgaben des Pilot Flying überwacht und zusätzliche Tätigkeit wie beispielsweise den Funk übernimmt. Er ist in erster Linie, was die Flugdurchführung angeht, dafür da, den Pilot Flying zu kontrollieren und ist somit das oberste Safety-Net, wenn man so will, bei den heutigen Cockpit-Verfahren.
Björn, wie sieht das auf Fluglotsenseite aus? Wie würdest du das einschätzen?
Also ich würde es von der Gewichtung genau wie Niklas auch einschätzen, dass es das größte, das oberste Safety-Net ist. Wir haben bei uns standardmäßig jeden Sektor mit 2 Personen beredert, sage ich mal. Wir haben einen Radaristen und einen Koordinationslotsen. Wir haben einige Ausnahmen, aber das ist sehr selten. Zum Beispiel den Director, den sogenannten auf Deutsch eine wunderbare Abkürzung, den Einspeiser oder Terminaleinspeiser, der tatsächlich als Radarist alleine sitzt. Aber standardmäßig sollen wir an einem Sektor zu zweit sitzen. Sprich, das Vier-Augen-Prinzip soll da vorherrschen. Darauf richtet sich auch die Ausbildung aus. Wir arbeiten da sozusagen zusammen im Team. Und auch in unserer Betriebsanweisung haben wir genau die Stellenbeschreibung als Koordinationslotsen, dass der Koordinationslotse den Radarlotsen auch auf mögliche Staffelungsunterschreitungen hinweisen soll. Unterstützung geben soll bei Systemausfall und Unterstützung auch bei Notfällen geben soll. Das heißt, unser gesamtes Prinzip ist da auf das Vier-Augen-Prinzip ausgerichtet.
Ja, vielleicht noch den Hinweis, die nun folgende Aufzählung hat also weder den Anspruch auf Vollständigkeit noch darauf, dass wir sie euch jetzt in irgendeiner chronologischen Reihenfolge präsentieren. Aber ich würde gerne mal anfangen. Ein sehr früher Wunsch nach Unterstützung war ja sicherlich das Thema Konflikterkennung bzw. Konfliktvermeidung. Dazu haben beide Seiten ihre Hilfssysteme, auf die wir im Übrigen auch schon mal in einer eigenen Read-to-File-Folge eingegangen sind. Das war die Nummer 4. Deswegen heute nur noch mal kurz. Die Erläuterung gehört auch zum Sicherheitsaspekt Konflikterkennung und Vermeidung. Gehen wir wieder zuerst ins Cockpit.
Genau, die Konfliktvermeidung im Cockpit findet unter dem Namen ACAS Einzug, Airborne Collision Avoidance System, den meisten sicherlich eher bekannt unter dem Namen TCAS, Traffic Collision Avoidance System. Das ist ein System im Cockpit, was selbstständig den Luftraum abscannt nach sogenannten Targets, das sind andere Flugzeuge, und über gewisse Kriterien, man spricht dort vom Tau-Kriterium, das ist der Zeitpunkt der geringsten Annäherung, sogenannte Ausweichempfehlungen gibt.
Am Boden haben wir das sogenannte STCA, das Short-Term Conflict Alert System, was aus zwei Komponenten besteht. Das Aircraft-Aircraft, also die Konfliktvermeidung bzw. Kollisionsvermeidung, ist ja in einer separaten Folge schon mal erklärt worden. Dazu deswegen nur ganz kurz. Wir haben einen Predicted Alert, einen Current Alert. Das funktioniert nach festgelegten Zeitparametern und ist für gewisse Bereiche separat festgelegt. Das heißt zum Beispiel bei Parallelbahnen, wenn Flugzeuge direkt nebeneinander runterfliegen, will man natürlich dort keine Warnings haben, weil auch keine Konflikt- oder Kollisionsgefahr besteht. Auch unter gewisse Codes werden unterdrückt. Zum Beispiel, wenn die Luftverteidigung Luftkampf macht oder wenn es Radar-and-Trail-Formations gibt, dann versucht man das zu unterdrücken. Ansonsten wäre der Radarschirm dort in dem Bereich immer sehr markant durch diese roten Warnziele im Endeffekt ausgefüllt. Und das will man dann unterdrücken. Die zweite Komponente, die wir im STCA haben, ist die sogenannte Airspace Violation Komponente. Das heißt, da wird auch nach festgelegten Zeitparametern geschaut, 60 Sekunden, 70 Sekunden, bevor ein Luftfahrzeug in eine aktive Restricted Area einfliegen würde. Da gibt es dann einen Alarm, so dass darauf hingewiesen wird, pass auf, innerhalb der nächsten 60, 70 Sekunden würde das Luftfahrzeug bei der momentanen Annäherungsgeschwindigkeit in eine Restricted Area, die aktiv ist, einfliegen. Die Daten werden direkt bei uns im Center dann auch gepflegt. Das heißt, wenn eine Restricted Area sich dann nicht mehr aktiv meldet, dann würde das sofort rausgenommen werden und wir könnten dann diesen Bereich dann auch direkt befliegen und würden dann auch keine Warnings bekommen, was ja dann auch Sinn macht.
Müssen die Warnings beim Formationsflug von euch eigentlich manuell unterdrückt werden oder findet das System das automatisch heraus über gewisse Transponder-Codes?
Wir haben zum einen hinten zentral gesteuert vom Datenassistenten, dass gewisse Codes eingegeben werden können und dadurch unterdrückt werden. Das ist die eine Möglichkeit. Und die zweite Möglichkeit, die du hast, wenn du einen Current Alert hast oder auch ein Predicted Alert, dass du den an deiner Konsole bestätigen kannst und dann würden die Labelfarben wieder auf die Normalfarbe wechseln. Obwohl es praktisch diese Warning gibt, hast du sie bestätigt. Und kannst dann sozusagen an deinem Radarschirm normal weiterarbeiten. Ja.
Das gilt dann aber wahrscheinlich auch nur für den jeweiligen Arbeitsplatz. Das heißt, bei Einfliegen in neuen kontrollierten Sektor würde der jeweilige Lotse dann das wieder manuell einfliegen müssen, oder?
Schon immer gilt ja in der Luftfahrt die Readback-Philosophie, will ich mal sagen. Der Lotse gibt eine Anweisung und die muss zurückgelesen werden. Und auch als ein Safety-Net natürlich, klar, dass wir natürlich wissen, macht ihr auch wirklich das, was wir euch gesagt haben. Und die Lotsen werden schon sehr früh darauf getriggert, eben doch viel Aufmerksamkeit dieser Readbacks zu schenken. Weil letztendlich, das sage ich meinen Trainees auch immer, das, was der Pilot liest, was er zurückliest, das macht er logischerweise. Nicht das, was du ihm sagst zwangsläufig. Das sollte im Optimalfall natürlich übereinstimmen. Warum erzähle ich das? Es hat vor ein paar Jahren ein neues Feature gegeben, dank Mode Sierra. Björn, das kannst du uns gerade mal erklären, das uns dann nochmal mehr geholfen hat.
Genau. Also deine Worte kann ich absolut bestätigen, dass wir in der Ausbildung einen enormen Wert legen auf das Readback, weil das ist das, was der Pilot umsetzt und das, was zählt. Also man kann Freigaben geben, wie man möchte, aber das, was als Readback kommt, ist das, was passiert und das, was gilt. Und im Endeffekt dementsprechend ist das Readback für uns so enorm wichtig. Was neu war, es gab erst die Basic Mode Sierra, die Eigenschaft, und in gewisser Zeit danach gibt es jetzt das sogenannte Enhanced Mode Sierra. Das heißt, wir bekommen aus dem Luftfahrzeug, bekommen wir Daten zusätzlich runtergeschickt. Und eine der Daten, die wir dort runtergeschickt bekommen, ist die Selected Altitude oder Selected Level, aber es ist im Endeffekt unter dem Titel Selected Altitude. Das heißt, wenn wir einem Piloten sagen, zum Beispiel Lufthansa 123, Descent Flight Level 60, dann dokumentieren wir diese Flugfläche 60, die wir gegeben haben, als Anweisung dokumentieren wir auf unserem Kontrollstreifen digital. Das wird vom System verarbeitet. Dann gibt es eine gewisse Zeit, wo abgewartet wird, dass der Pilot diese Selected Altitude in dem Autopilotenpanel einwählt. Und dann wird die eingewählte Flughöhe mit der, die wir dokumentiert haben, wird verglichen. Und wenn es da eine Abweichung gibt, dann gibt es einen akustischen und einen farblichen Alarm bei uns recht groß präsent auf dem Radarschirm. Das Label von dem Flugziel wird recht groß in weiß dann präsentiert. Und wir sehen, dass es da eine Abweichung gibt, sodass wir da noch ein wirklich klasse Safety-Net haben, um im Endeffekt Abweichungen von der freigegebenen Höhe frühzeitig korrigieren zu können.
Und ich glaube, Björn, das kannst du bestätigen, das war wirklich ein Sicherheitsgewinn. Also ich habe das so erlebt, dass das wirklich viel gebracht hat, einfach diese Informationen nochmal zu kriegen. Wenngleich man auch sagen muss, das heißt jetzt nicht, dass die Readbacks unwichtig geworden sind. Das gilt nach wie vor, auf Readbacks muss geachtet werden. Und man darf sich eigentlich als Lotse nicht darauf verlassen, dass das Richtige eingedreht ist.
Absolut, gebe ich dir absolut recht.
Gibt es das System auch für Headings oder ist es derzeit nur bei der Selected Altitude in Anwendung?
Das haben wir tatsächlich nur bei der Selected Altitude im Moment, ja.
Also die Warnung, du meinst die Warnung, dass genau. Das nicht übereinstimmt. Ja, ist so. Also wir sehen eure Headings auch.
Ja.
Ne, wir auch Indicated Airspeed, Mach Number, aber die werden nicht überprüft. Ja, Björn, du hast gerade gesagt, der Cleared Altitude, der Selected Altitude wird nicht zu Unrecht viel Aufmerksamkeit geschenkt. Das gilt natürlich auch im Cockpit. Kommen wir zu dir, Niklas. Auch ihr habt Systeme, die natürlich auf den Cleared Level aufpassen, sage ich mal. Erzähl doch mal dazu was.
Ein sehr altes Safety-Net ist das sogenannte Altitude Alerting System, was zusätzlich installiert ist. Dabei handelt es sich um eine optische und akustische Warnung, die das eingedrehte Flight Level überwacht und dahingehend überprüft, ob man nun von dieser Höhe abweicht. Und je nach Flugzeugmuster, das ist bei Boeing und Airbus so ein bisschen verschieden, kommt dann so im Bereich 750, 850, bei McDonnell Douglas waren es sogar 1000 Fuß, eine akustische Warnung. Das ist ein einfacher Chime und die eingedrehte Höhe blinkt auf dem Display. Das soll darauf hinweisen, dass man sich dieser Höhe annähert. Das System ist aber auch nicht nur dafür gedacht, dass es die Annäherung erkennt, sondern auch, wenn man nun beispielsweise sich wieder von dieser Flugfläche entfernt. Da ist der Maßstab für die Warnung natürlich dann ganz anderer, weil dort sind die Warnschwellen üblicherweise so um die 150 bis 250 Fuß. Sprich, ich befinde mich nun auf Level 320 und aus irgendeinem Grund, es können auch mal Turbulenzen sein, weiche ich nun wieder von diesem Flight Level ab, dann wird mir bereits diese 150 oder 250 Fuß davon wieder eine akustische und eine optische Warnung ausgespuckt.
Gut, das eine ist natürlich das Beibehalten der freigegebenen Höhe. Das haben wir, glaube ich, ganz schön gerade gecovert. Anderes System im Cockpit, da geht es um Obstacle Clearance bzw. zu tief fliegen, zu nah an den Boden kommen. Was hast du da für Möglichkeiten, die dir Hinweise geben, wenn mal was falsch laufen könnte?
Ja, das System hat sich traurigerweise aus einer sehr hohen Zahl von CFIT, sprich Controlled Flight into Terrain, erst ergeben, sodass man angefangen hat, vor etwa 30, 40 Jahren zu forschen, was können wir dagegen tun, dass ein voll funktionierendes Flugzeug in den Berg fliegt, auf gut Deutsch gesagt. Da gab es zunächst das Terrain Awareness Warning System, TAWS. Auch das ist der generische Name. Den meisten ist es als GPWS bekannt. Und das sorgt dafür, dass, wenn man sich beispielsweise Gelände zu schnell annähert, eine Warnung ausgegeben wird, direkt auch mit dem Hinweis, die Oil Warning nennt sich da so schön, whoop, whoop, pull up, ist relativ penetrant und hat auch in der Hierarchie der Warnung, also im Cockpit gibt es eine Hierarchie, welche Warnung als oberste Warnung beispielsweise durchkommt, relativ weit oben angesiedelt, mit dem Verfahren auch dieser Warnung wieder unbedingt Folge zu leisten, da das System mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgeht, dass das Flugzeug sich dem Gelände zu schnell annähert und es sehr wahrscheinlich ist, dass es mit dem Gelände kollidiert.
Ganz kurz nur, GPWS steht dann für?
Ground Proximity Warning System. Genau, das System überwacht aber nicht nur die Annäherung an Gelände, sondern es sorgt beispielsweise dafür, dass eine Warnung ausgegeben wird, wenn man sich der Landebahn annähert und beispielsweise das Fahrwerk nicht gefahren hat oder die Klappen nicht gefahren hat.
Ist das auch schon weit verbreitet?
GPWS ist inzwischen Pflicht für alle neu zugelassenen Luftfahrzeuge innerhalb der EASA.
Ein ähnliches SafetyNet gibt es auch auf der Flugsicherungsseite. Da komme ich wieder zu dir, Björn. Was das Annähern an den Boden angeht oder vielleicht das nicht unbedingt kontrollierte Annähern an den Boden. Welche Hilfssysteme oder welche Warnungen können da bei der Lotsenseite aufpoppen?
Wir haben da zwei Systeme für den Bodenbereich, die zum Glück bei uns sehr selten aufpoppen tatsächlich. Oberbegriff ist COSNET, das ist Corporative Safety Net. Die Warnungen, die tauchen auch wieder auf, sowohl in Farbe, das heißt recht präsent auf dem Radarschirm, als auch mit einer akustischen Warnung, mit einem Ton. Beide Systeme, die ich jetzt gleich kurz erkläre, auch wieder predicted, also ein bisschen vorausschauend, als dann auch current, wenn es dann brenzliger wird, sage ich mal. Da haben wir zwei Systeme, das ist einmal das MSAW, das MSAW-System, das heißt Minimum Safe Altitude Warning. Da wird die Flughöhe des Luftfahrzeuges angeschaut und je nach Center kann das entsprechend konfiguriert werden. Bei uns in Bremen ist es konfiguriert, dass wir 1000 Fuß über dem höchsten Hindernis sind in einem Umkreis von, ich glaube, 8 Kilometern tatsächlich. So was das ja im Endeffekt bedeuten würde, wie die normalen Höhen sind, die man als IFA-Luftfahrzeug auch einhalten sollte, als Minimum Altitude. Genau. Da kriegt man ein Predicted Alert und auch ein Current Alert. Gewisse Codes werden da unterdrückt, zum Beispiel die VIFA-Code 7000. Ansonsten würde ja andauernd der Radarschirm, sage ich mal, weiß und rot werden. Das zweite System, was wir haben, das überwacht die Anflüge. Dieses System nennt sich Approach Pass Monitor. Das muss man sich so vorstellen, dass im Endeffekt von dem Aufsetzpunkt einer Landebahn geht ein Trichter raus, der den Endanflug überwacht. Dieses System wird von den aktuellen Luftdruck, also das QNH, und auch von den aktuellen Temperaturwerten gespeist und wird konfiguriert auf einen Präzisionsanflug. Das heißt ILS oder praktisch die neueren ANP-Anflüge. Und da wird dann geschaut, dass dieses Luftfahrzeug sich dann vernünftig im normalen Rahmen zur Landebahn bewegt. Sollte ein Luftfahrzeug das nicht machen, dann wird eine Warnung generiert, auch wieder predicted und auch dann current später, was zum Beispiel erlaubt ist bei einem Nichtpräzisionsanflug, so wie ganz früher geflogen wurde, dass du Stepdown-Fixer hast und von Stepdown-Fix dich erstmal runterhangelst, einen gewissen Level-Flight-Segment eventuell hast. Und da würden wir tatsächlich bei gewissen Nichtpräzisionsanflügen eine Warnung kriegen, um zu schauen, was macht das Luftfahrzeug da. Und was ich von Kollegen aus München gehört habe, tatsächlich, wenn ein Luftfahrzeug ein Swingover angeboten wird, auch dann wird praktisch diese Approach-Pass-Monitor-Warnung generiert.
Zu den Systemen, die es nicht auf beiden Seiten gibt, kommen wir jetzt. Das betrifft mehr so das Cockpit. Da gibt es noch ein paar Systeme, die dir mehr beim Fliegerischen helfen, um in keine kritischen Fluglagen zu kommen. Niklas, erzähl uns dazu vielleicht nochmal was.
Genau, da gibt es einmal die sogenannte Flight Envelope Protection. Die wurden maßgeblich von Airbus mit dem A320 damals eingeführt. Airbus sah das Problem, dass sich Luftfahrzeuge in einen Flugzustand begeben haben, der nicht im operationellen Umfeld vorgesehen ist. Sprich, wir reden dazu über eine zu hohe oder zu niedrige Pitch oder einen zu hohen Bank Angle. Und mit dem Fly-by-Wire-System dachte Airbus, es sei durchaus möglich, dass man von vornherein verhindert, dass das Flugzeug diese Flugzustände einnimmt und es dem Piloten nicht möglich ist, dieses System zu überdrücken. Das heißt, wenn das Flugzeug sich am Pitch-Limit bewegt und der Pilot zieht weiter, in dem Fall ja nicht mehr Steuerhorn, sondern Sidestick, dann wird das Flugzeug im Normal Law, sprich ohne Ausfälle von diesen Computern, die Nase nicht weiter höher nehmen und beispielsweise in den Stall fliegen.
Kriegst du denn da auch ein Feedback in irgendeiner Form?
Nein, das Flugzeug macht es einfach nur nicht. Das heißt, es befindet sich an der Betriebsgrenze, die so hinterlegt ist im System, und es ist dir nicht möglich, als Pilot diese Betriebsgrenzen zu überschreiten, ohne weitere Warnung. Airbus setzt voraus, dass dem Piloten diese Grenzen natürlich bekannt sind und es dementsprechend eindeutig ist, wieso das Flugzeug diese Fluglage nicht einnimmt. Ein weiteres System, wenn wir schon darüber reden, dass beispielsweise die Pitch zu hoch wird, ist ein Stall-Warning-System. Das wiederum ist vorgeschrieben nach den Zulassungsspezifikationen CS25 für Verkehrsflugzeuge. Wenn sich das Flugzeug der Stall-Speed nach unten hin annähert, sprich es zu langsam wird und droht in den Strömungsabriss zu kommen, so sorgt die Stall-Warning dafür, dass dem Piloten rechtzeitig dies bekannt gegeben wird. Das Ganze ist eine hörbare Warnung, entweder beispielsweise bei Airbus Stall, Stall, oder auch einfach ein sehr lautes Rattern, üblicherweise bei Boeing-Fliegern, und kann zusätzlich mit taktilem Feedback verknüpft werden. Also bei Boeing ist es etwa der Fall, dass sich hinten am Steuerhorn ein Exzentermotor mit einem Gewicht befindet, und über diese Unwucht bei Drehung des Motors vibriert dann das Steuerhorn, um den Piloten darauf hinzuweisen, dass er nun schnell handeln muss, um eben auf diesen vermuteten überzogenen Flugzustand zu entkommen.
Ist das bei den Sidesticks?
Da gibt's kein taktiles Feedback. Die Sidesticks bei Airbus haben ja sowieso kein taktiles Feedback, sondern einfach nur eine Zentrierfeder, die den Sidestick in die Mitte zurückbewegen, und dementsprechend bleibt es da bei der Stall-Stall-Warning. Das setzt natürlich voraus, dass die eben angesprochene Flight Envelope Protection nicht vorher bereits gegriffen hat. Denn eigentlich würde die dafür sorgen, dass man überhaupt nicht in diesen Flugzustand kommen kann.
Im Bereich der allgemeinen Luftfahrt gibt es, soweit ich weiß, noch mindestens zwei Systeme, die irgendwo im Bereich von Safety Net wirken, und zwar von der Firma Garmin. Einmal das sogenannte Garmin Emergency Autoland, und beim anderen System Garmin heißt es Emergency Descent Mode. Ganz kurz nur dazu was erzählt. Garmin Emergency Autoland ist ein System, wo im Endeffekt, welches schon in sechs Flugzeugen zugelassen ist, wo ein Luftfahrzeug recht häufig mit Single Pilot Operation betrieben wird, und sollte dieser Pilot nicht mehr handlungswirksam sein, sprich unconscious, dann sollte er nach Möglichkeit beim Passagierbriefing den Passagieren gesagt haben, welchen großen roten Knopf sie drücken sollen, sowohl im Cockpit als auch im Head-Up oben. Da gibt es einen markanten Knopf, der wird gedrückt, und ab dem Zeitpunkt macht das Flugzeug alles alleine und führt das Flugzeug tatsächlich automatisch zu einer Landebahn, die es vorher ausgewählt hat, und fährt das Fahrwerk, fährt die Klappen, setzt das Flugzeug mit einer automatischen Landung nach einem ANP-Approach auf die Bahn auf, stellt den Motor aus und zeigt den Passagieren per Monitor noch, wie sie die Tür öffnen können. Und gleichzeitig generiert das System auf den entsprechenden ATC-Frequenzen noch Warnungen, dass dieses Luftfahrzeug sich da und da befindet und das vorhat. Ja, und das System schaltet automatisch den Transponder auf 7700, sodass das auf dem Radarschirm der Flugsicherung sehr präsent in dem Augenblick ist und wir den Luftraum dementsprechend freiräumen können zu allen, die wir erreichen. Und wir würden dann natürlich dementsprechend auch den Fluginformationsservice anrufen und dort Bescheid geben, dass dort ein Luftfahrzeug Notlage ist, beziehungsweise die Kollegen dort würden sie auch direkt sehen durch den sehr präsenten Transponder-Code. Das zweite System, das ist ein sogenanntes Oxygen-Überwachungssystem, ein Monitoring-System, was im Endeffekt in den Kleinflugzeugen eingebaut ist, bei einer entsprechenden Avionik von Garmin, was zeigt, wenn man nach einer gewissen Zeit keine Eingaben macht, dass das Luftfahrzeug von sich aus selbstständig in einen Sinkflug geht und auf eine Höhe von 12.500 Fuß sinkt, sodass man im Endeffekt wieder in Luftschichten kommt, in denen man normal atmen kann, sodass man wieder zu sich kommen sollte. Sodass im Endeffekt schlimme Vorfälle, wie wir es ja leider in den letzten Monaten hatten, vermieden wird.
Spannend in dem Zusammenhang, finde ich, ist, wie reagiere ich überhaupt auf ein System, was jetzt auf einer Frequenz, die nicht notwendigerweise meine derzeitige eingedrehte Frequenz, sondern im Regelfall nur die 121.5 sein wird, aussendet, dass es ein Emergency Autoland durchführt. Da stelle ich es mir sehr spannend vor, wie der Lotse darauf reagiert, ohne genau zu wissen, wo das Flugzeug langfliegen wird, den Luftraum drumherum freizuräumen.
Ja, ist ein spannendes Thema. Ich kann mir auch vorstellen, dass das da noch nachjustiert werden wird. Generell finde ich, bin ich sehr begeistert von so einer Einführung von so einem System. Es gab ja in der Vergangenheit leider sehr viele Vorfälle, wodurch Sauerstoffarmut im Endeffekt ein funktionierendes Flugzeug abgestürzt ist. Ich erinnere nur an den Helios-Absturz oder die beiden Citations, die in letzter Zeit leider abgestürzt sind. Von der Flugsicherungsseite, wenn wir den Code 7700 sehen und den Piloten nicht erreichen, dann würden wir den Luftraum in dem Augenblick sehr großräumig freihalten. Wir würden also dieses Umfeld bereiten und würden auch gucken, wo ungefähr würde der hinfliegen, wenn wir praktisch diese automatisch generierten Meldungen nicht bekommen, wieso auch immer. Und wir würden schauen, wo fliegt der hin und würden den Tower dementsprechend anrufen und koordinieren und sagen, das und das Luftfahrzeug war das. Wir wissen nicht, was er macht, aber er scheint ganz klar einen Notfall zu haben, so dass ihr schon mal vorbereitet seid und bitte bereitet schon mal alles Notwendige vor. Lieber einmal zu viel anrufen als einmal zu wenig würden wir in dem Augenblick machen und auch den Luftraum großzügiger freiräumen als vielleicht notwendig, aber lieber zu viel als zu wenig in dem Augenblick.
Wobei ja glücklicherweise zumindest auf der Frequenz nach einer gewissen Zeit das System dann auch aussendet, welchen Flugplatz es zumindest ansteuern wird. Wie es dahin steuert, verrät es natürlich nicht.
Gut, zum Ende hin würde mich mal interessieren, gibt es denn Systeme gerade in der Entwicklung, die in fernerer Zukunft, vielleicht auch näherer Zukunft, uns das Leben nochmal ein bisschen leichter oder sicherer machen können? Was steht da gerade an?
Tatsächlich, wenn ich ganz kurz was zur Bodenseite sagen dürfte, bei uns im Nachfolgesystem, im ICAS, gibt es Warnungen im Trajektionsbereich. Das heißt, es werden die geplanten Flugspuren der Luftfahrzeuge verglichen, sowohl im Kurz- als auch im Mittelfristbereich. Und es wird geschaut, wo kann man da Warnung generieren. Und als weiteren Ausblick, das ist aber noch relativ weit weg, soll es bald einen Nachfolger, oder was heißt bald, es soll einen Nachfolger geben für STCA. Der Arbeitstititel ist wohl SNET NG für New Generation, Safety Net New Generation. Da werden aber gerade wohl die Anforderungen geschrieben, das ist wohl noch Zukunftsmusik im Moment. Wie sieht's im Cockpit aus?
Aus Cockpit-Sicht sind da vielleicht zwei Systeme erwähnenswert. Einmal das erstmals beim Airbus A350 bereits implementierte Auto-Emergency Descent. Das ist eine Funktion, die dafür sorgt, beim Druckabfall, dass das Flugzeug selbstständig den Notsinkflug einleitet, weil es davon ausgeht, wenn die Piloten nach einer gewissen Zeit nicht reagiert haben, dass sie eventuell das Bewusstsein verloren haben. Und ein anderes System, was auch beim 350 bereits zur Anwendung kommt, aber im Gegensatz zu den eben erwähnten Systemen nicht verpflichtend ist, ist Runway Overrun Protection Warning und Runway Overrun Protection System. Sprich, das Flugzeug kann anhand der eingegebenen Bahnparameter, wie ist der Bahnzustand, erkennen, ob ein Runway Overrun droht und gibt den Piloten frühzeitig eine Warnung, beispielsweise ein Durchstartmanöver einzuleiten oder im Fall einer Landung und einer voraussichtlich nicht ausreichenden Landebahn eben alle zur Verfügung stehenden Mittel zum Verzögern einzusetzen, sprich Max Reverse, also der maximale Umkehrschub und das maximale Nutzen der Radbremsen. Aber diese beiden Systeme kommen de facto schon zum Einsatz.
Ja, ich denke mal, das war ein umfassender Überblick über das, was uns Operativen jeden Tag hilfreich zur Seite steht. Wobei ich an dieser Stelle schon auf die nächste Folge verweisen darf, in der wir uns dann mit den Safety-Nets am Boden auseinandersetzen. Ich sage euch beiden herzlichen Dank fürs Mitmachen. Ebenso auch wieder vielen Dank an unsere Zuhörer. Falls ihr Fragen oder Anmerkungen zu dieser oder einer anderen Folge habt, dann schreibt uns das bitte am besten per E-Mail. Alle Infos hierzu gibt's unter radio5.de. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Vielen Dank und viele Grüße nach Frankfurt.